Eine Theorie des Wohlbefindens, die die Wünsche von Menschen ignoriert, ist nicht haltbar. Andererseits ist eine Theorie, die ignoriert, was tatsächlich im Leben von Menschen passiert und sich ausschließlich auf das konzentriert, was sie über ihr Leben denken, ebenfalls nicht haltbar. Sowohl das erinnernde Selbst als auch das erlebende Selbst müssen berücksichtigt werden, weil ihre Interessen nicht immer deckungsgleich sind. Philosophen könnten sich sehr lange mit diesen Fragen abmühen. Die Frage, welches der beiden Selbste wichtiger ist, ist nicht nur eine Frage für Philosophen. Sie hat Konsequenzen für mehrere Politikfelder, insbesondere für die Gesundheits- und die Sozialpolitik. Betrachten wir die Gelder, die für die Behandlung verschiedener Krankheiten wie Blindheit, Taubheit oder Nierenversagen ausgegeben werden sollten. Sollten die Investitionen davon abhängen, wie viele Menschen diese Erkrankungen fürchten? Sollten sich die Investitionen an dem tatsächlichen Leid der Patienten orientieren? Oder sollten sie der Stärke des Wunsches der Patienten folgen, Linderung von ihrem Leid zu erfahren, und der Opfer, die sie zu bringen bereit wären, um diese Linderung zu erreichen? Die Rangfolge von Blindheit und Taubheit oder von Kolostomie und Dialyse könnte unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welches Maß für den Schweregrad des Leidens verwendet wird. Es ist keine leichte Lösung in Sicht, aber die Frage ist zu wichtig, als dass man sie ignorieren könnte. Die Möglichkeit, Maße des Wohlbefindens als Leitplanken für politische Entscheidungen heranzuziehen, hat in jüngster Zeit sowohl unter Akademikern als auch bei einigen europäischen Regierungen großes Interesse geweckt. Es ist jetzt denkbar, was vor ein paar Jahren noch unmöglich erschien, dass ein Index der Menge des Leidens in einer Gesellschaft eines Tages zusammen mit Kenngrößen der Arbeitslosigkeit, der Körperbehinderung und des Volkseinkommens in die nationalen Statistiken aufgenommen werden wird. Dieses Projekt hat große Fortschritte gemacht. Eakins und Humans. In der Alltagssprache bezeichnen wir Menschen dann als vernünftig, reasonable, wenn man verständig mit ihnen reden kann, wenn ihre Überzeugungen im Allgemeinen mit der Realität in Einklang stehen und wenn ihre Präferenzen ihren Interessen und Werten entsprechen. Das Wort rational vermittelt eine Vorstellung von sorgfältigerer Überlegung, strengerem Kalkül und weniger Herzlichkeit. Aber in der Alltagssprache gilt eine rationale Person zweifellos als vernünftig. Für Ökonomen und Entscheidungstheoretiker hat das Adjektiv eine völlig andere Bedeutung. Der einzige Rationalitätstest besteht nicht darin, ob die Überzeugungen und Präferenzen einer Person vernünftig sind, sondern darin, ob sie in sich widerspruchsfrei sind. Eine rationale Person kann an Geister glauben, solange alle ihre anderen Überzeugungen mit der Existenz von Geistern konsistent sind. Eine rationale Person kann es vorziehen, gehasst oder geliebt zu werden, solange ihre Präferenzen in sich widerspruchsfrei sind. Rationalität ist logische Kohärenz, ob vernünftig oder nicht. Eakins sind definitionsgemäß rational. Aber es gibt erdrückende Beweise dafür, dass Humans nicht rational sein können. Ein Eakin wäre nicht anfällig für Priming, für die YCAT-Regel, enges Framing, die Innenperspektive oder eine Präferenzumkehr. Dinge, die Humans nicht konsequent vermeiden können. Die Definition von Rationalität als Kohärenz ist in einer wirklichkeitsfremden Weise restriktiv. Sie verlangt die Einhaltung von Regeln der Logik, die ein begrenzter Intellekt nicht leisten kann. Vernunftbegabte Menschen können nach dieser Definition nicht rational sein, aber sie sollten deshalb nicht als irrational gebrandmarkt werden. Irrational ist ein starkes Wort, in dem Impulsivität, Emotionalität und eine sture Unzugänglichkeit für wohlbegründete Argumente mitschwingen. Ich zucke oft zusammen, wenn die wissenschaftlichen Beiträge, die ich zusammen mit Amos verfasste, mit den Worten gelobt werden, wir hätten dort den Nachweis erbracht, dass das menschliche Entscheidungsverhalten irrational sei, während unsere Forschungen in Wirklichkeit nur gezeigt haben, dass Humans sich mit dem Modell des rationalen Agenten nicht gut beschreiben lassen. Auch wenn Humans nicht irrational sind, brauchen sie oft Hilfe, um zu treffenderen Urteilen und besseren Entscheidungen zu gelangen, Und in manchen Fällen können politische Maßnahmen und Institutionen diese Hilfe bieten. Diese Behauptungen mögen als harmlos erscheinen, tatsächlich aber sind sie sehr umstritten. Der Glaube an die menschliche Rationalität, wie er von der bedeutenden Chicagoer Schule in den Wirtschaftswissenschaften vertreten wird, ist eng verbunden mit einer Ideologie, die es als unnötig und sogar unmoralisch betrachtet, Menschen vor ihren Entscheidungen zu schützen. Rationale Menschen sollten frei sein und sie sollten in verantwortungsvoller Weise ihre Angelegenheiten selbst regeln können. Milton Friedman, der führende Vertreter dieser Schule, drückte seine Sichtweise im Titel eines seiner populärsten Bücher aus: Free to Choose, Deutsch: Chancen, die ich meine. Die Annahme, dass Menschen rational handeln, bildet die intellektuelle Grundlage der libertären politischen Philosophie. Die individuelle Entscheidungsfreiheit soll nicht eingeschränkt werden, solange die Entscheidungen des Einzelnen andere nicht schädigen. Weiteren Rückhalt findet die libertäre Politik in der Bewunderung für die Effizienz von Märkten bei der Zuteilung von Gütern an die Konsumenten, die bereit sind, die höchsten Preise dafür zu zahlen. Ein berühmtes Beispiel für die Chicagoer Betrachtungsweise ist ein Beitrag mit dem Titel »A Theory of Rational Addiction«, eine Theorie rationalen Suchtverhaltens. Darin wird erklärt, wie ein rationaler Agent mit einer ausgeprägten Präferenz für starke und unmittelbare Gratifikationen die rationale Entscheidung treffen mag, zukünftige Sucht als eine Konsequenz hinzunehmen. Gary Becker, einer der Verfasser dieses Beitrags, ein Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und Anhänger der Chicagoer Schule, hörte ich einmal mit einem leichten Augenzwinkern, aber nicht gänzlich scherzhaft behaupten, wir sollten die Möglichkeit erwägen, die sogenannte Fettleibigkeitsepidemie mit dem Glauben von Menschen zu erklären, dass Diabetes schon bald heilbar sein wird. Er brachte ein triftiges Argument. Wenn wir Menschen beobachten, die sich scheinbar seltsam verhalten, sollten wir zunächst die Möglichkeit prüfen, dass sie einen guten Grund dafür haben, sich so zu verhalten. Psychologische Interpretationen sollten nur ins Feld geführt werden, wenn die Gründe unglaubwürdig werden, was Beckers Erklärung der Fettleibigkeit vermutlich ist. In einer Nation von Eakins sollte sich der Staat heraushalten und den Eakins erlauben, zu tun und zu lassen, was ihnen gefällt, solange sie dadurch anderen keinen Schaden zufügen. Wenn ein Motorradfahrer beschließt, ohne Helm zu fahren, wird ein Anhänger der libertären Anschauung für sein Recht eintreten, dies zu tun. Bürger wissen, was sie tun, selbst wenn sie sich entscheiden, nicht fürs Alter vorzusorgen oder wenn sie suchterzeugende Substanzen zu sich nehmen. Diese Position hat manchmal unangenehme Folgen. Ältere Menschen, die keine ausreichende Altersvorsorge betrieben haben, erhalten wenig mehr Mitgefühl als jemand, der sich nach dem Verzehr eines üppigen Mahls in einem Restaurant über die Rechnung beschwert. In der Debatte zwischen der Chicagoer Schule und den Verhaltensökonomen, die die extreme Form des Modells vom rationalen Agenten ablehnen, steht daher viel auf dem Spiel. Freiheit ist dabei kein strittiger Wert. Alle an der Debatte Teilnehmenden sind dafür. Aber für Verhaltensökonomen ist das Leben komplexer als für diejenigen, die uneingeschränkt an die Rationalität des Menschen glauben. Kein Verhaltensökonom befürwortet einen Staat, der seine Bürger dazu zwingt, sich ausgewogen zu ernähren und sich nur erbauliche Fernsehsendungen anzusehen. Aber für Verhaltensökonomen hat die Freiheit Kosten. Diese werden von Personen getragen, die schlechte Entscheidungen treffen, und von einer Gesellschaft, die sich gezwungen fühlt, ihnen zu helfen. Die Frage, ob man Personen vor Fehlentscheidungen schützen sollte oder nicht, stellt daher für Verhaltensökonomen ein Dilemma dar. Die Ökonomen der Chicagoer Schule kennen dieses Problem nicht, weil rationale Agenten keine Fehler machen. Für Anhänger dieser Schule ist die Freiheit kostenlos. Im Jahr 2008 taten sich der Volkswirt Richard Taylor und der Jurist Cass Sunstein zusammen, um ein Buch mit dem Titel Nudge zu schreiben, das bald zu einem internationalen Bestseller und zur Bibel der Verhaltensökonomik wurde. Ihr Buch führte mehrere neue Wörter in die Alltagssprache ein, darunter auch Eakins und Humans. Es präsentierte auch eine Reihe von Lösungen für das Dilemma, wie man Menschen helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen, ohne ihre Freiheit einzuschränken. Taylor und Sunstein vertreten eine Position des libertären Paternalismus, wonach es dem Staat und anderen Institutionen erlaubt ist, Bürger zu solchen Entscheidungen anzustoßen, die ihren eigenen langfristigen Interessen dienlich sind.